Wie tot ist tot? Das Ziel der letzten Reise. Die Reisegewohnheiten sind ja sehr verschieden. Die Reiseindustrie boomt. Die einen verreisen eher häufig, andere selten. Einige ziehen weite Reisen vor, andere bevorzugen näher gelegene Reiseziele. Der eine reist lieber mit dem eigenen Auto und der andere setzt sich ins Flugzeug. Aber eine Reise müssen wir alle antreten. Eine Reise ist für alle ähnlich. Und davon erzählt jene Geschichte, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, von einem Kaufmann in Bagdad, der eines Tages seinen Knecht zum Markt schickte, um dort einzukaufen. Und kurz danach kam der Knecht kreidebleich und aufgewühlt zurück und sagte, auf dem Marktplatz wurde ich von einer Frau angestoßen, aber als ich mich umdrehte, erkannte ich, dass sie der Tod war. Und sie schaute mich an und machte eine drohende Bewegung. Meister, ich bitte dich, flehte der Knecht, gib mir mein Pferd, denn ich muss schnell weg von hier, um ihr aus dem Weg zu gehen, um dem Tod aus dem Weg zu gehen. Ich werde nach Samarra reisen und mich in Samarra verstecken. Dort in Samarra wird der Tod mich nicht finden. Der Kaufmann gab dem Knecht sein Pferd und der Knecht galoppierte los. Wenige Stunden später ging der Kaufmann selbst zum Markt und sah dort den Tod mitten in der Menge stehen. Und er fragte ihn, sag mal, warum hast du heute Morgen meinen Knecht so erschreckt und so eine drohende Bewegung gemacht? Da sagte der Tod ganz erstaunt, das war gar keine drohende Bewegung, ich war nur erstaunt und überrascht, deinen Knecht heute Morgen in Bagdad zu sehen, denn ich habe heute Abend einen Termin mit ihm in Samarra. Der Tod hat einen Termin mit uns. Wir kennen ihn nicht, er steht nicht in unserem Kalender und darum leben viele Zeitgenossen so, als ob dieser Termin niemals dran käme, als ob dieser Tag niemals käme. Heute steht zumindest der Totensonntag auf unserem Kalender. In vielen normalen Kalendern heißt es Totensonntag und viele gehen heute auch auf die Friedhöfe, um Blumen an den Kränzen ihrer Angehörigen Blumen an den Gräbern niederzulegen oder Kränze. Im Kirchenjahr heißt dieser Sonntag, wir haben es schon gehört, Ewigkeitssonntag. Und schon dieser begriffliche Unterschied Totensonntag oder Ewigkeitssonntag konfrontiert uns mit einer entscheidenden Frage. Was ist es nun, Totensonntag oder Ewigkeitssonntag? Gehen wir auf den Tod zu oder auf die Ewigkeit? Was ist das Ziel dieser letzten Reise? Wo gehe ich hin? Wie tot ist tot? Was kommt, wenn wir gehen müssen? Was bedeutet es überhaupt, tot zu sein? Viele Zeitgenossen schieben diese Frage mit einer Handbewegung vom Tisch, mit der Begründung, dann bin ich sowieso weg, das ist egal. Da will ich mir jetzt nicht damit das Leben verderben. Die Frage ist nur, woher können wir das so sicher wissen, dass wir dann weg sind? Wie tot ist tot? Manche unterschätzen das Problem, wie jener flotte Herr, der irgendwo im hessischen Bergland mit dem Regionalzug unterwegs war und mit seinem Nachbarn heftig diskutierte. Und natürlich gäbe es kein Jenseits, sagte er. Wer trotzdem daran glaubt, der ist nur zu feige, sich von diesem Gedanken zu lösen. Und dann schickte er noch spöttisch hinterher, aber wenn er dann tot ist, und es erweist sich, tot ist tot. Und keine Tür in ein Jenseits tut sich auf. Na, das wird eine Enttäuschung sein. Da mischte sich ein Bauer ins Gespräch ein und sagt, also wissen Sie, ich täte mich schämen, so dummes Zeug zu reden wie Sie. Wie soll einer, der tot ist und tot bleibt, noch groß enttäuscht sein? Übrigens kann es ja auch genau umgekehrt laufen. Genau umgekehrt kommen. Nämlich derjenige, der hier geleugnet hat, dass es ein Jenseits gibt, der stirbt. Und dann geht vor ihm doch die Tür zur Ewigkeit auf. Und er muss sich verantworten vor Gott. Ich fürchte, dann wird die Überraschung groß sein, sagte der Bauer. Und dann werden ihm bestimmt auch keine Witze mehr einfallen. Wer hat recht? Sogar unter Medizinern gibt es darüber ja immer wieder Diskussionen, wie tot ist tot. Ab wann dürfen wir einen Menschen als tot betrachten? Ab wann darf der Totenschein ausgestellt werden? Und die Frage, ab wann ist ein Mensch tot, ist ja auch für die ganze Diskussion über die Organtransplantation nicht unerheblich. Was weiß man medizinisch über das Ende des Lebens? Bis zum Jahr 1968 war weltweit anerkannt, dass der Mensch dann tot ist, wenn sein Herz- und Kreislaufsystem unwiderruflich stillsteht. Nach dieser Definition ist eine Leiche ohne Herzschlag, ohne Reflexe, starr, kalt und weist dann irgendwann Leichenflecke auf. Und dann hat man 1968 an der Harvard-Universität in Boston eine neue Todesdefinition quasi beschlossen, den Hirntod. Und das ist in etwa so definiert, wie es mir ein Mediziner aufgeschrieben hat, ein Mensch mit einem irreversiblen Koma, also bei dem man nicht mehr damit rechnet, dass er wieder aufwacht. Ein Bewusstloser, der nicht wieder zum Bewusstsein kommt, der wird für Hirntod erklärt. Und dieser Zustand wird dann als Tod des ganzen Menschen definiert. Vor 1968 galten Menschen mit der oben genannten Diagnose aber noch als lebend. Und seit 1968, seit dieser Definition des Hirntods, gelten also Menschen als tot, die mitunter noch atmen, schwitzen oder frieren oder Fieber haben. Gelten Menschen als tot, die mit den Zähnen knirschen, sich im Bett aufrichten können, um sich schlagen oder das Pflegepersonal umarmen, deren Haut rosig schimmert, bei denen das Herz schlägt, die sich warm anfühlen und ein intaktes Stoffwechselsystem aufweisen, deren Glieder beweglich sind und deren Brustkorb sich hebt und senkt, die Ausscheidungen haben und bei denen Tränen fließen können, deren Wunden, wenn man ihre Haut aufritzt oder aufschneidet, wieder heilen können, die von den Schwestern und Pflegern mit ihren Namen angesprochen werden und sich in nichts von anderen Patienten unterscheiden, die künstlich beatmet werden. Und dennoch erklärt man diese Menschen für tot. Aber darf man das Wesen des Menschen und das Leben auf Teile des Gehirns reduzieren? Anfang Oktober 2013 wurde auf einem Ärztekongress in Berlin berichtet, dass weltweit 32 Patienten, die für Hirntod erklärt waren, wieder aufgewacht seien. Das alles verschärft unsere Frage, wie tot ist tot? Und wer darf das festlegen? Hier stoßen wir in Bereiche vor, denen wir Menschen eigentlich nicht mehr gewachsen sind. Und selbst wenn sich alle Mediziner der Welt darauf einigen würden und sagen, ein Mensch ist erst dann tot, wenn sein Herz unwiderruflich aufgehört hat zu schlagen, also wenn sein Herz- und Kreislaufsystem unwiderruflich stillsteht, selbst dann wäre die wichtigste Frage immer noch offen. Am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie komplex und wie genial der Mensch gebaut ist. Und wir haben Römer 1, Vers 20 gelesen bei dem Apostel Paulus, der geschrieben hat, Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, also gemeint sind die Schöpfungswerke, durch Nachdenken wahrgenommen. Also wenn man sich die Schöpfungswerke ansieht, wenn man sich etwa die Komplexität des menschlichen Auges betrachtet, sagt Paulus, dann kann man schon durch Nachdenken dazu kommen, dass es einen Gott geben muss, der dahinter steht. Das ist so großartig, das ist so kunstvoll. Das kann nicht ohne eine höhere Macht entstanden sein. Als ein Beispiel für die Komplexität des Menschen hatte ich Ihnen die Leistungsfähigkeit des Herzens genannt und Ihnen dabei eine falsche Zahl gesagt. Ich hatte gesagt, das Herz eines Menschen schlägt im Laufe eines Lebens 800 Mal. Das war natürlich falsch. Im Manuskript stand 800 Millionen Mal, aber auch das war noch zu wenig. Und deswegen freue ich mich, das hier korrigieren zu können. Ein Kardiologe, der aktuell in der Herzforschung tätig ist und der gerade bei einem Kongress in den USA war, Der hörte die Predigt über das Internet und der hat mir daraufhin eine hilfreiche Mail geschrieben. Aus dieser Mail will ich kurz vorlesen. Er schrieb, als Kardiologe und Rhythmologe kann ich natürlich eine Bemerkung zum Herzschlag mir nicht verkneifen. 800 Mal sagten sie, damit kommen sie allerdings keine Viertelstunde aus. Es sind, aber auch die 800 Millionen waren noch zu wenig. Und jetzt kommt's, wenn man einen Pulsschlag voraussetzt von 70 Schlägen pro Minute, und ein Alter von 75 Jahren, dann kommt man auf 2.759.400.000 Pulsschläge. Unvorstellbar. Unvorstellbar. 2.759.400.000 Pulsschläge in 75 Jahren. Und der Mediziner schrieb dann noch dazu, ich kenne keine Maschine, die den gleichen Arbeitsschritt 2,7 Milliarden Mal ausführen kann, ohne nicht einmal für längere Zeit auszufallen. Das ist in der Tat erstaunlich, das ist signifikant. Und dann schloss er mit einem Zitat von Werner Heisenberg, dem berühmten Physiker, der sagte, der erste Schluck aus dem Becher der Natur führt zum Atheismus, aber auf dem Grund wartet Gott. Zitat Ende. Das heißt, wenn ich mich oberflächlich mit manchen Dingen befasse, dann könnte möglicherweise naturwissenschaftliches Nachdenken mich von Gott wegführen. Aber wenn ich mich gründlich mit den letzten Fragen auseinandersetze, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als davon auszugehen, dass es einen letzten Kreator, einen letzten Schöpfer gibt, der dahinter steht. Werner Heisenberg, der erste Schluck aus dem Becher der Natur führt zum Atheismus, aber auf dem Grund wartet Gott. Und das ist das, was Paulus mit Römer 1, Vers 20 gemeint hat, dass er sagt, wenn man in die Schöpfung hineinschaut, dann muss man erkennen, dass es einen mächtigen Gott gibt durch Nachdenken. Und es ist logisch, 2,7 Milliarden Schläge, unvorstellbare Leistungsfähigkeit. Es ist logisch und konsequent, dass wir Menschen dann weiterfragen müssen und hier nicht einfach mit unserem Denken stehen bleiben können. Was kommt nach dem letzten Pulsschlag? Auch 2,7 Milliarden Mal ist irgendwann mal ausgezählt. Und was kommt dann? Wie tot ist tot? Was ist das letzte Ziel meiner letzten Reise? Und damit stehen wir vor der unausweichlichen Frage, gibt es eine Quelle, die uns seriös Auskunft darüber geben kann? Gibt es eine Autorität, der man hier vertrauen könnte? Denn alle menschlichen Instanzen fallen aus, weil keiner von uns über diesen letzten Pulsschlag hinaus zu rechnen vermag. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist ausgetickt. Und auch die sogenannten Nahtoderfahrungen helfen uns hier nicht wirklich weiter, weil sie einmal in sich selbst sehr zweifelhaft und widersprüchlich sind. Das ist immer wieder deutlich geworden. Und weil sie vor allem von Leuten stammen, die im Letzten nicht tot waren. Sie können nicht die letzte Auskunft darüber geben. Also der Blick über diesen letzten Zaun, der Blick über die letzte Mauer scheint völlig verbaut zu sein. Völlig verbaut. Und immer wieder kommt dann dieser Satz in den Gesprächen, es ist ja noch keiner zurückgekommen. Und so haben die meisten Zeitgenossen vor dieser Frage irgendwann resigniert. Und der Spott an diesem Punkt ist dann eher ein Ausdruck von Hilflosigkeit und unbeantworteten Fragen, dass man den Eindruck hat, es ist gegenüber dem Jenseits so etwas wie ein eiserner Vorhang heruntergefahren, durch den wir nicht mehr hindurchkommen. Das hat schon Goethe in seinem Faust gesagt. Ich zitiere mal ein kleines Stück daraus. Da sagt er, nach drüben ist die Aussicht uns verrannt. Mit verrannt meint er verbaut. Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt. Tor, also ein Narr, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet, sich über Wolken seinesgleichen dichtet. Er stehe fest und sehe sich um. Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm. Was braucht er, in die Ewigkeit zu schweifen? Was er erkennt, lässt sich ergreifen. Also damit will Goethe sagen, es lohnt sich nicht, über die Ewigkeit nachzudenken. Wir kriegen das sowieso nicht zu fassen. Wenn wir sichere Erkenntnisse gewinnen wollen, müssen wir uns schon auf das beschränken, was wir hier an Tischen, Stühlen und Bänken sehen. Was sich erkennt, was man erkennt, lässt sich ergreifen und hör auf, in die Ewigkeit zu schweifen. Das heißt, nur was man sieht, nur was man greifen kann, darüber lässt sich sinnvoll etwas aussagen. Und dann könnten wir natürlich nichts aussagen über die Frage, was danach kommt und wohin das Ziel der letzten Reise geht. Aber ist diese Resignation wirklich zwingend? Ist es sinnvoll, sich mit dieser Unwissenheit abzufinden? Woher kommt es denn, dass wir Menschen nicht aufhören können, diese Frage zu stellen? Warum können wir einfach nicht aufhören, über den letzten Pulsschlag hinaus zu fragen? Warum können wir uns nicht damit abfinden? Der Apostel Paulus hat hier die Antwort gegeben. Er hat gesagt, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken erkannt. Wir kommen da nicht raus. Wir kommen aus der Hand eines Höheren und wir sind zu Höherem bestimmt. Die Indizien sind einfach zu stark. Und selbst in vielen alten Kulturen, wo nie ein christlicher Missionar hingekommen war, gibt es Zeugnisse davon, dass die Menschen irgendwie wussten, es gibt einen Höheren, dem wir unser Leben verdanken. So hat man in China etwa die uralte Geschichte über Chang Di, den Herrn des Himmels, erzählt, den Schöpfer der Welt, der nie als ein Bild dargestellt wurde, weil er zu erhaben war. Und das älteste bisher gefundene Zeugnis davon stammt aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. Ein Ahnen ist in allen Völkern davon da. Die Indizien sind einfach zu stark. Die Welt ist einfach zu planvoll, zu sinnvoll, trotz allem Bösen, was die Bibel auch erklärt, wo es herkommt, die Zerstörung. Und doch, wenn wir allein nur den Menschen betrachten, wenn wir allein nur eine einzelne Zelle untersuchen würden, kämen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und jetzt müssen wir nun eins und eins zusammenzählen und müssen sagen, wenn die Indizien also auf einen Schöpfer verweisen, der uns so gemacht hat, dass wir denken müssen, dass wir fragen müssen, dass wir uns im tiefsten unseres Herzens mit dem Tod einfach nicht abfinden können. Wenn das so ist, dann gibt es begründete Hoffnung, dass dieser selbe Schöpfer auch eine Möglichkeit eingeplant hat, wo wir Antwort auf diese Fragen finden, dass er auch eine Möglichkeit vorgesehen hat, uns unsere Fragen zu beantworten. Das ist nur sinnvoll. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt müssen wir in die Geschichte schauen. Und jetzt müssen wir fragen, gibt es diese Möglichkeit? Gibt es diesen Punkt? Gibt es diesen einen Punkt, wo der allmächtige Gott die undurchdringliche Mauer plötzlich durchsichtig gemacht hat? Gibt es den? Gibt es diesen Punkt, wo das Ziel unserer letzten Reise wie in einem Prospekt plötzlich erkennbar wird? Ein guter Reiseprospekt vermittelt uns ja einen Eindruck davon, wo es hingeht. Wenn wir erstmal da waren, wissen wir es noch viel besser. Aber dann sagen wir, der Reiseprospekt war gut. Er hat einen realistischen Eindruck uns vermittelt. Und die Frage ist, gibt es diesen Reiseprospekt? Und da müssen wir sagen, das Neue Testament erweist sich als ein solcher Reiseprospekt in die Ewigkeit. Vielleicht haben Sie es nie mit dieser Erwartung gelesen. Aber ich möchte Sie sehr dazu ermutigen, das mal zu tun. Und wir haben das ja eben schon in der Lesung von Herrn Donder gehört, Lukas 7, wo Jesus dieser Mutter begegnet in der Stadt Nain, die dabei ist, ihren Sohn zu beerdigen, Lukas 7. Und bei dem heißt es dann ja auch ganz klar, wie er sich Jesus sich dem Stadttor näherte, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und der war wirklich herztot. Der war nicht nur hirntot, der war wirklich herztot. Das ist hier klar. Und Lukas, wissen wir, war Historiker und Arzt. Lukas, der das schreibt, ist Arzt. Er weiß genau, was er hier schreibt. Und er zeigt uns, hier ist einer, der ist stärker als der Tod. Der kann diesen jungen Mann wirklich aus seinem Sarg wieder rausholen. Und kurze Zeit später findet ein ähnlicher Vorgang statt. Auf dem Friedhof von Bethanien. Und ein Kollege von Lukas, nämlich Johannes, auch einer der Jünger Jesu, berichtet darüber in Johannes 11, wie die Leute dort auf dem Friedhof von Bethanien sagen, der ist schon tot, dieser Lazarus. Und als Jesus sagt, holt ihn raus aus der Grabhöhle, die Gräber waren damals Höhlen, da sagt seine Schwester, Herr, er riecht schon. Also der Leichengeruch hat schon eingesetzt, dieses medizinische Kriterium. Und Jesus sagt, trotzdem, Lazarus, komm heraus. Und zum Entsetzen der Leute ringsherum kommt er wirklich raus. Und alle merken, hier passiert etwas, das können wir nicht mehr in unsere normalen, innerweltlichen, menschlichen Kategorien einordnen. Hier ist der, der stärker ist als der Tod. Und als Lukas seine Sache zum Beispiel aufschreibt, da schreibt er das zu einem Zeitpunkt, als viele Zeitzeugen noch leben. Die könnten das jederzeit widerlegen und bestreiten, wenn er hier nur etwas erfunden hätte. Das wäre leicht zu widerlegen gewesen und hätte seine gesamte Arbeit völlig unglaubwürdig gemacht. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Antwort erwarten können, die über den Tod hinausreicht, dann bei Jesus. Aber der härteste Test steht ihm zu diesem Zeitpunkt noch bevor. Was, wenn er selber stirbt? Was, wenn er selber stirbt? Und der Testfall tritt schneller ein, als man erwartet. Der Ernstfall. Jesus wird gekreuzigt. Jesus wird in eine Grabhöhle gelegt. Man stellt sicher, dass er auch wirklich tot ist, durch ein bestimmtes Testverfahren, was dort noch am Kreuz angewendet wird. Und dann besiegt er den Tod. Dann gibt es die leibhaftige Auferstehung und er begegnet Leuten und überzeugt Leuten, die nie erwartet und nie für möglich gehalten und nie geglaubt hatten, dass er wirklich auferstehen wird. Und es geschieht so. Und wieder sind viele Zeugen da, die das belegen. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und dann zeigt er sich 40 Tage lang immer wieder auf dieser Erde, redet mit seinen Leuten, überzeugt sie davon, ist mit ihnen zusammen, lässt sie seine Körperteile wirklich anfassen. Er sagt, fasst meine Arme doch an, ich bin kein Geist, ich bin keine Halluzination. ich bin wirklich auferstanden. Und dann nach 40 Tagen geht er zurück in Gottes für uns noch unsichtbare Welt, in Gottes Dimension. Aber er sagt, ich werde immer bei euch bleiben, ihr könnt zu mir beten. Ich lebe, ich habe den Tod endgültig überwunden. Und selbst wenn ihr mich jetzt eine Zeit lang nicht seht und ich in Gottes für euch noch unsichtbare Welt gehe, ich kann eure Gebete jederzeit hören, weil ich auferstanden bin. Ich bin immer für euch da. Du bist nicht allein. Jesus wird bei dir sein. Genau das hat er ihnen gesagt in dieser Situation. Und von jetzt an hat Jesus die Definitionshoheit über Leben und Tod. Von jetzt an hat er zu sagen, was wahr ist und was nicht. Eine belastbare Antwort. Wer die sucht, der findet sie von jetzt an nur noch bei ihm. Und deshalb sorgt Jesus dafür, dass seine Antwort für alle folgenden Generationen auch aufbewahrt wird. Er instruiert seine Boten, er informiert seine Jünger, er erklärt ihnen genau, was bei der Auferstehung passiert ist. Er sagt ihnen, was sie für ihre Zukunft erwartet, und er sorgt dafür, dass diese Informationen schriftlich festgehalten werden in der Bibel. Und zudem verspricht er sie, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, ihr könnt euch im Gebet an mich wenden. Ich bin für euch erreichbar. Ich, der Auferstandene. Und liebe Zuhörer, wenn wir das wissen, dann lesen wir das Neue Testament mit völlig neuen Augen. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen nahelegen, das Neue Testament zu lesen. Und einige Bibelverse habe ich Ihnen auch auf Ihrem Gottesdienstzettel abdrucken lassen. Zum Beispiel aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Wo Jesus nun etwas darüber sagt, wie es bei uns in unserem Leben weitergehen kann und weitergehen wird. Und da sagt er in Johannes 3, Vers 16, das ist einer der ganz berühmten Bibelverse, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, also seinen einzigen Sohn gab, nämlich Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also so wie der Tod an Jesus keine Macht hat, so wird der Tod auch an dem keine Macht haben, der an Jesus glaubt. Das ist eine eindeutige Aussage. Und einige Kapitel später in Johannes 11 lesen wir dann von dieser Situation auf dem Friedhof von Bethanien, über die ich schon gesprochen habe. Und wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist der nächste Vers, den Sie da stehen haben. Johannes 11, Vers 25 und 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Also den stürzt der Tod nicht in den Tod. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, das heißt jeder, der in seinem Leben zum Vertrauen zu mir findet, der sein Leben mir anvertraut, sagt Jesus, der wird in Ewigkeit leben. Nicht sterben. Und dann fügt er die Frage hinzu, glaubst du das? Glaubst du das? Jesus sagt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod ist nicht so real, wie wir fürchten. Der wird, auch wenn er hier diese Welt verlässt, wenn er hier, wie wir sagen, die Augen das letzte Mal zudrückt, dann wird er bei mir sein. Er wird in der Ewigkeit sein. Er wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das heißt, das Sterben ist nur der Durchgang zum ewigen Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Das Sterben ist nur der Durchgang zum ewigen Leben. Das Sterben ist kein Punkt, sondern ein Komma. Wenn man ein Komma setzt, Komma geht danach, der Satz weiter. Das ist nur eine kurze Unterbrechung, wenn man so will. Der Tod ist kein Endpunkt. Der Tod ist ein Komma, nicht mehr. Dieses Komma kann wehtun. Niemand sagt, dass Sterben einfach ist. Niemand sagt, dass Tod harmlos ist. Aber wir sterben nicht ins Nichts und wir sterben nicht ins Dunkle. Der Tod ist kein Punkt, sondern nur ein Komma. Bitte halten Sie das fest. Und damit sind wir nah dran an einer Antwort auf unsere Frage, wie Tod ist Tod. In diesem endgültigen Sinne scheint es den Tod also überhaupt nicht zu geben. Das ist eine interessante Entdeckung. In diesem endgültigen Sinne als Schlusspunkt scheint es den Tod überhaupt nicht zu geben. Nicht Punkt, sondern Komma. Und offensichtlich sind unsere Vorstellungen, unsere menschlichen Vorstellungen hier viel zu schlicht und viel zu undifferenziert. Aber das sehen wir erst, wenn wir Jesus fragen, der die Definitionshoheit hat. Das Ziel der letzten Reise ist weder ein dunkles Loch, noch eine 3 Meter tiefe Grube. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer in seinem Leben zum Glauben an mich findet, der wird nie mehr sterben. Und er schickt die Frage hinterher, glaubst du das? Nun müssen wir noch klären, was bedeutet das ewig Leben? Und da blättern wir einfach weiter im Neuen Testament. Das wird an vielen Stellen erklärt. zum Beispiel bei Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Auch da haben Sie einen kleinen Auszug vor sich auf Ihrem Zettel. Da sagt Paulus im Namen Jesu, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus oder wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dann haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Also wir bekommen ein ewiges Haus, einen unverlierbaren Körper. Und dann vergleicht Paulus das mit unserem Leben hier. Er sagt, in diesem Zelt, also in dieser Bruchbude, in dieser Hütte, die wir jetzt mit unserem sterblichen Körper haben, da seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Also wir leiden schon unter unserer Sterblichkeit, unter unserer Gebrechlichkeit, unter unserer Vergänglichkeit. Wir haben Angst, wenn wir zum Arzt müssen, wegen einer großen Untersuchung und wenn eine schwierige Operation vor uns steht, wie jetzt auch vor einem Mann aus unserer Gemeinde am Montag. Das geht nicht einfach so spurlos an uns vorbei. Aber Paulus sagt, wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dann haben wir im Himmel einen neuen Bau. Wir bekommen einen neuen Körper, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Und das ist ewig. Was für eine Perspektive. Und hier spricht ein früherer Skeptiker. Hier spricht Paulus, der das Christentum ursprünglich für eine Sekte hielt. Hier spricht einer, der glaubte, er müsste die Leute, die von Jesus sprachen, als Verrückte ins Gefängnis bringen oder sie als Unruhestifter töten. Und Paulus wurde wodurch überzeugt? Er wurde dadurch überzeugt, dass er dem Auferstandenen persönlich begegnet ist. Dadurch wurde er überzeugt. Und dann wurde er einer seiner wichtigsten Mitarbeiter. Und dann konnte er sagen, wie er das hier schreibt, mit dieser Überzeugung dessen, der mal gezweifelt hat, aber überführt wurde, überzeugt wurde, der die Fakten kennengelernt hat, konnte Paulus sagen, wir wissen. Ist Ihnen das aufgefallen, diese Formulierung? Er beginnt nicht diesen Satz mit wir kombinieren oder wir spekulieren oder wir philosophieren oder wir sinnieren, sondern er sagt wir wissen. Wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dann haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Wir haben es gibt eine echte leibhaftige Auferstehung. Und verglichen mit dem, was wir dann haben, ist dieser sterbliche Körper jetzt nur eine Bruchbude, nur ein Zelt, ein wackeliges Zelt. Und ich denke, das empfinden wir ja gerade, wenn wir krank sind, auch besonders deutlich, dass das ein wackeliges Zelt ist und wie schnell unser Body zu einem wackeligen Zelt werden kann. Aber Paulus sagt, das ist nicht die Zukunftsperspektive. Und Paulus ist sehr realistisch. Er macht hier deutlich, ja, Sterben ist schwer. Und wir gehen da nicht einfach so mit einem kühlen Lächeln drüber hinweg. Und wir können nicht einfach sagen, wenn wir Christen sind, dann kratzt uns das nicht mehr. Aber wir haben Sicherheit, wir haben Gewissheit. Wir können sagen, ja, wir wissen. Denn er hat die Definition zu Heid. Denn er hat den Tod wirklich ein für alle Mal besiegt. Und das heißt, meine letzte Reise hat ein herrliches Ziel. Meine letzte Reise hat das schönste Ziel aller meiner Reisen. Und denken Sie mal nach, welches war Ihre bisher schönste Reise? Und dann wissen Sie, dass die letzte Reise, wenn sie zum richtigen Ziel geht, noch unendlich viel schöner werden wird, weil das Ziel ein unendlich viel besseres ist. Denken Sie dran, das Schönste kommt noch. Das Ziel der letzten Reise ist besser als alle anderen Ziele, die Sie jemals angesteuert haben. Das ist nicht nur ein schöner Gedanke, das ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern das ist verbürgt. Es ist verbürgt durch den, der den Tod besiegt hat. Und darum bleibt auf der Ziellinie nur eine Frage übrig. Wer ist das Wir? Wenn Paulus hier in 2. Korinther 5 sagt, wir wissen, wir haben im Himmel einen Bau. Wer ist das Wir? Wer gehört dazu? Paulus meint und macht das deutlich und er belegt das auch. Das sind die Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Das Wir, das sind die Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Und damals wie heute waren das nicht alle. Damals wie heute war das nicht die Mehrheit, sondern die Mehrheit hat damals genauso gedacht, wie die Mehrheit heute denkt, wie wir am Anfang unserer Predigt gesagt haben. Die Mehrheit hat gesagt, ach, Tod ist Tod, oder sie hat agnostisch die Frage einfach weggeschoben und gesagt, man kann es nicht wissen. Das ist die Mehrheit. Und darum die Frage, wer gehört zu diesem Wir? Zu dem Wir gehören die Jesus vertrauen. die ihr Leben ihm anvertrauen, die zugeben, dass sie ihn brauchen. Und als Paulus das erkannte, da hat ihm das keine Ruhe gelassen. Da ist er nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen, weil er über diese anderen, die nicht zu denen gehören, die an Jesus glauben, auch eine Information hatte. Und diese Information hat Jesus uns in der Bergpredigt gegeben, in Matthäus 7, Vers 13. Da hat Jesus das klipp und klar gesagt in der Bergpredigt: Geht hinein durch die enge Pforte. Also mit der engen Pforte hat er sich selbst gemeint. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Und das Wort, das Jesus für Verderben dort verwendet, meint die Hölle. Er sagt, die Mehrheit, die behauptet, Gott nicht zu brauchen, geht ins Verderben. Das ist der breite Weg. Das ist der Weg in die ewige Trennung von Gott. Der Weg in die Hölle. Der Weg in eine furchtbare Zukunft. Das ist nicht einfach der Weg in den ewigen Tod oder in einen endlosen Schlaf, sondern es ist der Weg ins Verderben, ins bewusste Verderben, das niemals endet. So deutlich hat Jesus das gesagt. Warum gehen diese Leute ins Verderben? Sie gehen ins Verderben, weil sie ihren Schöpfer verachtet haben, weil sie seine Liebe mit Füßen getreten haben, weil sie ihn links liegen gelassen haben, weil sie ihn ausgeschlossen haben aus ihrem Leben, weil sie seine ausgestreckte Hand sehenden Auges abgelehnt haben. Und diese Haltung ist nicht modern, sie ist nicht postmodern, sondern sie ist menschlich. Sie hat die Menschen zu allen Zeiten in ihrer Mehrheit geprägt. Und deswegen sagt Jesus, auf dem breiten Weg gehen die vielen ins Verderben, weil sie Gottes ausgestreckte Hand, Gottes liebevoll angebotene Hilfe sehenden Auges wegstoßen. Vielleicht ist es eine Testfrage. Wie viele Stunden ihres bisherigen Lebens haben sie sich um Gott gekümmert? Wie ernst nehmen sie den, dem sie ihr Leben verdanken? Wie ernst nehmen sie seine Liebe? Wie ernst nehmen sie das, dass er das letzte Urteil über ihr Leben spricht? Und damit können wir unsere Untersuchung für heute abschließen. Wir hatten gefragt, wie tot ist tot? Und wir haben gesehen, der Tod ist nicht ein Punkt, sondern der Tod ist ein Komma und der Tod ist ein Doppelpunkt. Denn hinter dem Tod geht es in zwei verschiedene Richtungen weiter. Der Tod ist nicht der große Gleichmacher, sondern der Tod ist der große Zweiteiler. Er teilt in Himmel und Hölle. Er teilt in gerettet und verloren. Aus diesem Leben heraus gibt es zwei verschiedene Ausgänge. Und darum, weil einfach so viel auf dem Spiel steht, darum beschränkt Paulus sich nicht auf diese Information in 2. Korinther 5 am Anfang, dass er sagt, wir wissen, dass es dieses ewige Leben gibt. Wir haben im Himmel einen Bau, ein Haus von Gott nicht mit Händen gemacht, sondern dieses Kapitel 5, 2. Korinther 5, das mündet in einen Appell. Nein, es mündet eigentlich in eine dringende Bitte. Und ich möchte mich persönlich dieser Bitte anschließen. Diese Bitte richtet sich an diejenigen, die noch nicht zu diesem Wir gehören, die das noch nicht wie der ehemalige Skeptiker Paulus aus Überzeugung sagen können: Ich glaube an Jesus, ich vertraue ihm, mein Leben gehört ihm, ich weiß, dass ich ihn brauche, um nicht in die falsche Richtung zu gehen und das falsche Reiseziel anzusteuern. Paulus schließt dieses 5. Kapitel so, und ich empfehle Ihnen, lesen Sie das zu Hause in Ihrer Bibel nochmal nach, im Neuen Testament, 2. Korinther 5, und dann die Verse 20 bis 21 am Ende. Da sagt Paulus: So sind wir, die wir an Jesus glauben, nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns euch ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Schlagt in seine ausgestreckte Hand ein. Lasst euch von ihm helfen. Lasst euch eure Schuld vergeben. Lasst euch euren Unglauben vergeben. Und dann fügt Paulus hinzu: Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber das ist eigentlich ganz einfach. Er sagt, Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Jesus hat stellvertretend für uns unsere Schuld getragen. Er hat dafür gebüßt, dass ich gelogen habe. Er hat dafür gebüßt, dass ich Gott vor allem links liegen gelassen habe. Er hat für meinen Unglauben gebüßt, für mein gottloses Leben. Er hat dafür gebüßt. Er hat die Konsequenzen getragen. Darum ist er am Kreuz gestorben. Und er hat es getan, sagt Paulus ganz eindeutig, für uns. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Er hat ihn für sie zur Sünde gemacht und für mich. Er hat meine Schuld auf ihn draufgepackt. Und Jesus, der sündlose Sohn Gottes, ist deswegen am Kreuz gestorben. Und dann hat er seine Macht über diesen Tod bewiesen und ist ewig auferstanden und kann uns jetzt das ewige Leben schenken. Martin Luther hat das Ganze einen fröhlichen Tausch genannt. Er hat gesagt, ich gebe Jesus meine Schuld und bekomme dafür von ihm seine Vergebung. Ich bekomme von ihm, dass ich Gottes Kind sein darf, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod haben muss, dass ich wissen darf, mein Leben kommt im Himmel an. Das ist ein fröhlicher Tausch, ein seliger Wechsel. Ich darf meine ganze Schuld und meine ganze Ignoranz Gott gegenüber der Vergangenheit angehören lassen. Ich darf das auf ihn draufladen. Ich darf ihm das sagen, Herr, erbarme dich über mein Leben, vergib mir. Und ich bekomme dafür von ihm ein neues Leben, eine vollständige Vergebung. Auch wenn ich nichts dazu leistungsmäßig beitragen kann, auch wenn ich moralisch mit meinem Leben nicht irgendetwas präsentieren könnte, was Gott so beeindruckt, dass er mich annehmen müsste. Und deswegen bin ich so froh, dass ich mich auf Jesus verlassen kann, dass er alles für mich getan hat. Jesus hat nicht nur geredet, Jesus hat gehandelt. Er hat sein Leben an dieses Kreuz gegeben, um unsere Schuld zu tragen, und er hat die Macht des Todes gebrochen und ist wirklich auferstanden. Und deswegen ist das gültig, was wir vorhin gesungen haben. Stehst du als Schuldner vor Gottes Gericht? Du bist nicht allein. Dann brauchst du einen, der gut für dich spricht. Jesus will bei dir sein. Und darauf kommt's an. Es kommt für sie persönlich darauf an, dass sie zu Jesus gehören. Und wenn sie das sichergestellt haben, wenn sie diesem Jesus gesagt haben, dass sie sich ihm anvertrauen und dass sie ganz bewusst seine Vergebung akzeptieren und erbitten und dass sie bereit sind, ihr Leben an ihn zu binden, dann können sie mit Paulus sagen, wir wissen. Und dann können sie sagen, ich weiß, wenn meine irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dann habe ich im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Dann ist das Ziel der letzten Reise eben nicht mehr die große drohende Unbekannte. Dann ist das Ziel der letzten Reise erst recht nicht ein finsteres, ungewisses Loch, sondern das Ziel der letzten Reise sind die Vaterarme des lebendigen Gottes, der sie zu Hause erwartet. Amen.